Heute am Sonntag in Vokavit ist als Predigtext vorgeschlagen ein Stück aus dem Hiob-Buch im zweiten Kapitel. Da habe ich mich als erstes gefragt, wieso fängt man im zweiten Kapitel an. Aber es ist in der Perikopenordnung ja so, dass immer so Textausschnitte gewählt werden. Und ich habe dann gedacht, es ist mir ein bisschen willkürlich, ich möchte auch eher vorne anfangen. Und dann dachte ich, eigentlich ist ja das Buch Hiob auch eine richtig klasse Sache als Predigtreihe für die ganze Passionszeit. Denn in diesem Buch, da geht es um das Problem des Leidens. Das erscheint passend, denn Passion heißt ja übersetzt was? Leiden. Passion, Englisch. Leiden. Ein zentrales Thema der Passionszeit und dieses Buches. Ich will die Predigt heute so gestalten, dass ich den Text jetzt nicht einfach ganz vorlese, sondern dass ich immer nur Absatz für Absatz vorlese und dann meine Gedanken dazu sagen. Kapitel 1, Hiob Buch, ich lese 1 bis 4. Es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob. Der war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. Und er zeugte 7 Söhne und 3 Töchter und besaß 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Joch Rinder und 500 Eselinnen und sehr viel Gesinde, und er war reicher als alle, die im Osten wohnten. Und seine Söhne gingen hin und machten ein Festmahl, ein jeder in seinem Hause an seinem Tag, offensichtlich Geburtstag. Und sie sandten hin und luden ihre 3 Schwestern ein, mit ihnen zu essen und zu trinken. Hier könnte man fast den Eindruck gewinnen, Hiob soll uns vorgestellt werden als ein ganz und gar sündloser Mensch. Ich lese das noch einmal, er war fromm, rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. Also 4-mal werden hier Dinge gesagt, um die Frömmigkeit und so von Hiob herauszustellen, seinen Glauben. Da ist kein Makel an ihm, so ist der Eindruck. Aber wir wissen aus der Bibel, dass kein Mensch ohne Sünde ist und keiner steht vollkommen rein vor Gott. Das bezeugt die ganze Bibel. Wie wollen wir das also einordnen? Es ist wichtig, hier erst einmal eine Unterscheidung vorzunehmen. Wir haben in Vers 1 Rechtschaffenheit, dann kommt Frömmigkeit und Gottesfurcht und dann kommt noch einmal das Böse meiden. Und ich glaube, dass man das hier sehr gut unterscheiden kann. Es gibt nämlich eine Gerechtigkeit vor dem Forum der menschlichen Gesellschaft, nicht? Jemand kann rechtschaffen sein in der Gesellschaft, kann man ihm nichts vorwerfen. Ein netter Nachbar, hilfsbereit, der niemanden betrügt. Gerade jetzt im Orient und in dieser Zeit waren da ganz viele Dinge wichtig. Zum Beispiel, wenn er Knechte hatte, Knechte und Mägde, bezahlt er sie pünktlich, bezahlt er sie gerecht, dass sie leben können, oder unterdrückt er sie, missbraucht er sein. Das alles tat Hiob nicht, sondern er war rechtschaffen. Und dann kommen aber 2 Wörter, nämlich Frömmigkeit und Gottesfurcht, die auf einen anderen Gesichtspunkt jetzt schwenken. Mit Frömmigkeit ist in der Lutherbibel immer etwas gemeint. Mit diesem Wort hat Luther immer ausgedrückt eine innere Haltung des Glaubens, des Gottvertrauens. Frömmigkeit, ich vertraue ihm, ich hänge an ihm. Ein Gott zugewandtes Leben, wir haben es im Konfirmandenunterricht ja auch besprochen. Der Noah war fromm. Und das heißt, er wandelte mit Gott, ein Leben mit Gott, ihm zugewandt, in der Gemeinschaft mit Gott stehend. Und Frömmigkeit heißt aber auch, darum wissen, dass man im Tiefsten doch vor Gott nicht rein dasteht, sondern seiner Gnade bedarf. Wir lesen bei Noah zum Beispiel, dass Noah Gnade fand vor dem Herrn. Warum musste er diese Gnade finden? Weil er auch Noah, der unter die Gerechten zählt, doch im tiefsten Kern seines Wesens ein erlösungsbedürftiger Mensch war. Und Frömmigkeit heißt, das auch zu wissen, das auch vor Gott zu bekennen und dann aber die Gnadenverheißung Gottes auch anzunehmen für sich. Sagen, ja, Gott ist gnädig um seiner Barmherzigkeit willen, ne? Ist er gnädig über meinem Leben. Und darauf sein Vertrauen setzen, das ist Frömmigkeit. Und Gottes Furcht heißt, eine Ehrfurcht zu haben und zu wissen, Gott ist Gott und ich bin ein Mensch. Zu wissen, ich kann nicht urteilen über Gott, es ist umgekehrt. Das ist Gottesfurcht. Ihm auch die Ehre zu geben, die ihm gebührt. Und dann kommt noch einmal, er mied das Böse. Er mied das Böse. Während Rechtschaffenheit, so, also ich habe mal drüber nachgedacht, ist da ein Unterschied. Rechtschaffenheit kommt mir so vor wie, da geht es um das Handeln. Ne? Wenn jemand rechtschaffen ist, dann betrügt er zum Beispiel nicht, ne? Sondern er tut das Rechte, gerade im Verhältnis zu seinen Mitmenschen. Aber das Böse meiden hat noch so einen anderen Aspekt. Man meidet auch die Orte, die Situationen, die schwierig sind. Sag mal, ich will mich da nicht dran beteiligen. Und deswegen bin ich woanders. Das heißt also, wir haben das hier schön gestaltet. Ne? Also Punkt 1 und 4 sind wie so eine Klammer. Das beschreibt so das Äußere. Und da drin aber ist Frömmigkeit und Gottesfurcht als das eigentliche geistliche Wesen dieses Menschen. Hiob selbst, möchte ich nochmal erwähnen, wusste, dass er nicht ohne Sünde war. Das ist ganz wichtig, dass wir das mal schon jetzt hören, im Blick auch auf die ganze weitere Geschichte, die sich dann entspinnt. In Kapitel 14, Vers 4 sagt er nämlich, kann wohl ein Reiner kommen von Unreinen? Auch nicht einer. Und das nimmt Paulus ja im Römerbrief dann auch auf und sagt, vor Gott ist kein Mensch gerecht, sind alle Sünder, allzumal Sünder, auch Hiob. Aber, wie gesagt, wir unterscheiden das von der Rechtschaffenheit, die Hiob im gesellschaftlichen Leben, im gesellschaftlichen Miteinander hatte. Auf diesem Hintergrund erscheint natürlich sein späteres Schicksal uns ganz merkwürdig. Hiob ist ja jetzt ein toller Typ, ne, wie ich das so vorstelle, aber wir kennen Hiob ja aus einem ganz anderen, in einem ganz anderen Zusammenhang. Wenn wir Hiob hören, woran denkt ihr dann?
Leid.
Ja?
Und auch Neuanfang, also alles neu und Gehorsam.
Aber Hiob ist doch sprichwörtlich geworden. Hiobs Botschaft, daher kennen wir doch das, ne, ja? Hiobs Botschaft, was eine Hiobs Botschaft? Eine Hiobs Botschaft ist eine schlechte Nachricht. Das spätere Schicksal Hiobs erscheint merkwürdig und es erscheint ja ihm merkwürdig, weil die Leiden, die über ihn kommen, unverhältnismäßig sind. Die sind unverhältnismäßig. Jeder Mensch trägt ein gewisses Maß an Leiden. Wir wissen auch, dass wir alle krank werden, dass wir alle irgendwann sterben müssen. Und dann gibt es so ein, wenn man das betrachtet in der Gesellschaft, immer so ein Maß an Leiden, was jeder Mensch so trägt. Nicht? Dann gibt es so ein durchschnittliches Mittel. Und dann gibt es Menschen, die leiden darüber hinaus. Und es gibt Menschen, die scheinen kaum ein Leid zu tragen. Das schwankt so. Nicht? Und bei Hiob ist jetzt aber auf einmal ein Einbruch an Leid, das unverhältnismäßig erscheint. Und es geht um die Frage in diesem Buch, hat dieses Leiden irgendeinen Ansatzpunkt in Hiob selbst? Verschuldet er das irgendwie? Das wird dann entfaltet in vielen, vielen Kapiteln. Und der Einstieg ins Hiob-Buch, Vers 1, Hiob war fromm, rechtschaffen, gottesfürchtig und er mied das Böse, will schon von Anfang an diese Überschrift setzen und deutlich machen, in ihm lag das nicht begründet. Ich möchte das mal noch entfalten, was hier alles über ihn gesagt wird. Er ist ein Gesegneter Gottes, Vers 2, er zeugte 7 Söhne und 3 Töchter. Also Kinder zu haben, Kinderreichtum, gerade auch Söhne, galt natürlich als Ausdruck des Segens. Dann ist er gesegnet, ein Gesegneter Gottes im Blick auf seinen Besitz. Wird ja aufgezählt, was er alles hat, riesige Herden, Knechte, Mägde. Und dann aber auch noch in Vers 4, habe ich mal so genannt, ein Gesegneter Gottes ist er im Blick auf die Harmonie in seiner Familie. Das ist ja nicht selbstverständlich, ne? Wenn man 7 Söhne hat und 3 Töchter, spätestens bei den 3 Töchtern, auf keinen Fall will ich jetzt irgendetwas andeuten. Auch 7 Söhne können viel Anlass finden zu streiten. Aber hier wird ja erzählt, die machen feiern. Jeder in seinem Haus, seinen Tag, und da laden sie ihre Töchter ein. Das ist doch ein Hinweis, hier ist in der Familie, ist stimmig, nicht? Man lädt sich ein, man ist sich nicht spinnefreiend, man freut sich miteinander, aneinander, all das ist Segen. Und hier wird uns also ein Mann vorgestellt, wie Psalm 112 sagt, ein Frommer, ein Gerechter. Psalm 112 heißt es: Halleluja, wohl dem, der den Herrn fürchtet. Hören wir von Hiob, ne? Der Freude hat an seinen Geboten. Hiob lebt rechtschaffen. Sein Geschlecht wird gewaltig sein im Lande. Die Kinder der Frommen werden gesegnet sein. Reichtum und Fülle wird in ihrem Hause sein. Und ihre Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Psalm 112. Und das finden wir hier in Hiob vorgestellt. Dann gehe ich weiter zu Vers 5. Wenn die Tage des Mahles um waren, also des Festmahls, dann sandte Hiob hin und heiligte sie und machte sich früh am Morgen auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl. Denn Hiob dachte, meine Söhne könnten gesündigt und Gott abgesagt haben in ihrem Herzen. So tat Hiob alle Zeit. Also hier wird ein Mensch vorgestellt, ein Mann, der sagt, ich bin als Familienoberhaupt verantwortlich. Ich habe eine geistliche Verantwortung für meine Familie, da opfert er für alle seine Kinder. Ich habe Auslegungen gehört und gelesen, wo Leute sagen, ja, das ist hier alles nichts Rechtes. Der Hiob, der war ein religiöser Mensch, der hat da stellvertretende Opfer gebracht, das geht ja gar nicht. Und das macht ihm deutlich, dass er da irgendwie so religiös verstiegen. Das ist totaler Humbug. Solche Auslegungen sind totaler Mist, weil sie nämlich völlig daran vorbeigehen, dass zu alttestamentlicher Zeit das stellvertretende Opfer durchaus üblich und von Gott geboten war. Der nimmt einfach seine priesterliche Verantwortung als Familienoberhaupt wahr und sagt, ich tue das für sie. Und dann zeigt sich hier noch etwas Besonderes, dass Hiob nämlich nicht einfach ein religiöser Mensch war, der da äußerlich so Religion zelebrierte, sondern der war ein tiefsinnig gläubiger Mensch, weil er nämlich sagt, meine Söhne könnten Gott abgesagt haben in ihrem Herzen. Das heißt, Hiob weiß ganz genau, dass Frömmigkeit nicht eine Frage äußerer Zelebrierung ist, ob man in die Kirche geht oder zum Tempel oder irgendwie, sondern Frömmigkeit ist eine Sache, die ist in unseren Herzen. Da ist der zentrale Punkt. Hänge ich an Gott in meinem Herzen? Hiob tat das. Aber er sagt, weiß ich es über meine Kinder? Ich weiß es im Letzten nicht. Man sieht ja immer nur das Äußere, was vor Augen ist. Aber Gott sieht das Herz an. Also beugt er sich vor Gott und opfert und betet für seine Kinder, dass ja auch in ihren Herzen, da wo der eigentliche Ort der Gottesverehrung nämlich ist, alles stimmen möge. Also wir sehen hier, dass Hiob ein Mensch ist. Er leuchtet durch Gottes Geist. Und deswegen wird er ja auch in der Bibel unter den Gerechten gezählt. Zum Beispiel im Propheten Hesekiel im 14. Kapitel, da ist große Klage. Gott spricht durch den Propheten über die Sündhaftigkeit des Volkes Israel. Das Volk ist von ihm abgefallen und Gott droht mit Gericht. Und da sagt er, selbst wenn diese drei Männer im Lande wären, Mose, Noah, also Noah zuerst Mose und Hiob, da würde ich nicht jetzt mehr gnädig sein können. Das ist ja eine ganz klare Aufzählung, ne? Also Hiob wird gezählt mit Mose und Noah. Das sind wirklich Mose, der Gesetzgeber und der stellvertretend auch für dieses Volk immer eintrat vor Gott. Und Noah, der ganz klar genannt wird als ein Gerechter und als einziger mit seiner Familie Rettung erfährt. Und daneben wird Hiob gestellt. Ganz klar, dass Hiob unter die Gerechten zählt, ein wahrhaftiger Gläubiger ist. Ich lese weiter. Es begab sich aber eines Tages, dass die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten. Da kam auch der Satan unter ihnen. Wir haben das Thema unseres heutigen Tages. Es geht auch um Versuchung. Der Satan kommt auch. Der Herr aber sprach zum Satan, wo kommst du her? Und er antwortete, ich habe die Erde hin und her durchzogen. Und der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse. Merkt ihr, wie hier aus dem Munde Gottes noch einmal genau das wiederholt wird mit denselben Worten und in derselben Reihenfolge, was in Vers 1 steht. Aus dem Mund Gottes selbst wird Hiob als ein Gerechter dargestellt. Also jegliche Bibelauslegung, die sagt, hier sei irgendein Mangel an Hiob, ist von vornherein zu verwerfen. Das sind Gedanken und Auslegungen, die gegen Gottes Wort selbst streiten. Das ist wichtig, deswegen poche ich da immer so drauf, weil nämlich im Weiteren des Buches, da werden wir immer wieder mal auf diese Frage zurückkommen, aber es ist ganz deutlich, Hiob ist vollständig eigentlich als ein Gerechter hier dargestellt. Und möchte noch einmal zurückgehen auf diese Unterscheidung, Gerechtigkeit äußerlich, im gesellschaftlichen Miteinander und aber dann auch vor Gott. Ne? Äußerlich ist Hiob durchaus gerecht, vollständig ein Gerechter durch sein Handeln, weil niemand sagen kann, du bist mir etwas schuldig geblieben. Innerlich ist er vor Gott ein Gerechter, weil er glaubt. Wir lesen ja von Abraham, dass er durch Glauben gerecht wurde. Gott sagt, Abraham glaubte Gott und das rechnete Gott ihm als Gerechtigkeit an. Also kann man wirklich sagen, Hiob ist vollständig gerecht. Obwohl er auch ein Mensch war mit Sünden in seinem Herzen, durch seinen Glauben war er vor Gott vollständig gerecht. Das heißt, für das Leid, was wir jetzt hören werden, gibt es keinen einzigen Anlasspunkt in Hiob. Ihm sind seine Sünden vergeben, er ist im Reinen mit Gott, hat sich nichts vorzuwerfen. Da antwortete der Satan dem Herrn und sprach: Meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet? Hast du doch ihn, sein Haus und alles, was er hat, ringsumher beschützt? Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitz hat sich ausgebreitet im Lande. Aber strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht absagen. Es geht in der ganzen Geschichte hier offensichtlich um die Frage, ist Hiobs Glaube echt? Denn das, was hier durch den Teufel inszeniert wird, ist genau diese Probe, nicht? Ist der Glaube Hiobs echt oder ist er nur darin begründet, dass er irgendwie so ein Geschäft mit Gott gemacht hat, nicht? Ich bin gläubig und dafür bekomme ich von dir alles, was das Herz wünscht und bin geschützt und gesegnet. Der Glaube dieses Menschen wird durch Satan in Frage gestellt. Und das, liebe Gemeinde, ist auch ein wichtiges Thema in der Passionszeit. Gekommen ist der Sohn Gottes, die Werke des Teufels zu zerstören. Es gibt viele äußere Werke, die man als teuflisch erkennen kann in dieser Welt, aber es ist ein viel stärkeres Feld noch in unserem Inneren, wo ein wesentliches Werk auch darin besteht, ein teuflisches, den Glauben der Gläubigen in Frage zu stellen. Und ist vielleicht das größte Leid eines wirklich gläubigen Menschen, wenn diese nagenden Zweifel immer sind, ist mein Glaube eigentlich echt? Dann beschäftigt man sich mit sich selbst und dann hat man 100.000 Fragen und kann sie nicht beantworten. Wir sehen also hier, der Teufel ist gar nicht der Widersacher Gottes. Wird ja mal so gesagt, nicht? Der ist der Widersacher Gottes. Unsinn, Gott hat keine Widersacher. Wer will denn ein Widersacher Gottes sein? Er ist ein kleines Licht. Der Teufel, aber er ist ein Widersacher der Menschen, im Sündenfall schon und dann aber auch des Weiteren. Ein Widersacher hier Hiobs, der sagt, naja, taste den doch mal an und mach doch mal hier. Und in der Offenbarung 14, da heißt es über den Satan, er ist ein Verkläger unserer Brüder, schreibt der Apostel Johannes, der Verkläger unserer Brüder, Tag und Nacht. Wenn wir gesündigt haben, ja, dann klagt er uns zu Recht an. Nicht? Dann gibt es aber auch Unterschiede. Nicht? Man kann ja um eine Schuld wissen und dann der Heilige Geist erinnert unser Gewissen zeigt das an. Ja, dann kann man zum Thron der Gnade Gottes gehen und sagen, ich habe gesündigt, vergib mir, ich bin ein sündiger Mensch, aber bei dir ist Gnade und Barmherzigkeit. Der Widersacher und Verkläger unserer Brüder macht es anders. Er sagt, du hast überhaupt gar keinen richtigen Glauben. Du bist ein Heuchler. Gott wird dir nicht mehr vergeben oder so. Nicht? Das ist Verklagen, was aus einer anderen Quelle kommt. Widersacher der Menschen ist er. Und hier wird er zum Widersacher Hiobs und behauptet, Hiobs Glaube ist nicht echt, seine Frömmigkeit ist nur Selbstzweck. Und damit ist für den Leser des Buches schon ganz klar, an dieser Stelle, jetzt wird etwas geschehen und das, was jetzt geschieht mit Hiob und über ihm, dieses Schicksal ist nicht Strafe. Das wird hier schon völlig klar, dass das, was Hiob widerfährt, nicht Strafe für Sünde ist, sondern es hat seine Ursache geradezu eben nicht in Hiobs Schlechtigkeit oder irgendwelchen verborgenen Fehlern und Sünden, sondern es hat seine Ursache gerade in seiner Gerechtigkeit. Versteht ihr, was das bedeutet? Gerade weil Hiob gerecht ist, vor Gott steht als ein gerechtfertigter Mensch und auch so lebt, gerade deswegen wird er aufs Äußerste geprobt. Und das ist ein Gedanke, den wir oft gar nicht denken wollen, weil wir dann natürlich einen menschlichen Fluchtreflex haben und dann sagen, das geschehe mir nur ja nicht. Ich lese mal weiter. Der Herr sprach zum Satan, siehe, alles, was er hat, sei in deiner Hand. Nur an ihn selbst lege deine Hand nicht. Da ging der Satan hinaus von dem Herrn. An dem Tag aber, da seine Söhne und Töchter aßen und Wein tranken im Hause ihres Bruders, des Erstgeborenen, da kam ein Bote zu Hiob und sprach, die Rinder pflügten und die Eselinnen gingen neben ihnen auf der Weide, da fielen die aus Saba ein und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwertes und ich allein bin entronnen, dass ich es dir ansagte. Als der noch redete, kam ein anderer und sprach, Feuer Gottes fiel vom Himmel und traf Schafe und Knechte und verzehrte sie und ich allein bin entronnen, dass ich es dir ansagte. Als der noch redete, kam einer und sprach, die Chaldäer machten drei Abteilungen und fielen über die Kamele her und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwertes und ich allein bin entronnen, dass ich es dir ansagte. Und als der noch redete, kam einer und sprach, deine Söhne und Töchter aßen und tranken im Haus ihres Bruders, des Erstgeborenen. Und siehe, da kam ein großer Wind von der Wüste her und stieß an die Ecken des Hauses. Da fiel es auf die jungen Leute und sie starben. Und ich allein bin übrig geblieben, dass ich es dir ansagte. Hiobs Botschaft, nicht? Da stand Hiob auf und zerriss sein Kleid. Und schor sein Haupt und fiel auf die Erde und neigte sich tief. Also dieses Obergewand zerreißen ist natürlich eine deutliche Geste, nicht? Da wird nach außen gezeigt, was innerlich geschieht, nicht? Da ist ein Mensch vollständig innerlich zerrissen, das Herz zerrissen, nicht? Wegen des Besitzes wahrscheinlich noch nicht einmal so sehr, das kann man verschmerzen, aber Verlust der Angehörigen ist eine andere Hausnummer. Und dann das Haupt abscheren, das ist Zeichen äußerster Betroffenheit und Trauer. Und dann fällt er zur Erde und neigt sich. Das ist Anbetungshaltung. Und Hiob sprach, ich bin nackt von meiner Mutterleibe gekommen. Nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Das ist meine Haltung. Ich weiß das nicht, ob Hiob das einfach so gesagt hat oder ob da viel in ihm vorangegangen ist, dass er diese Haltung dann gewinnt. Ich wird ja in der Bibel alles so dicht gedrängt, in wenigen Worten beschrieben. Wie schnell ging das? Ich weiß es nicht. Aber Fakt ist, dass Hiob sich vor Gott beugt und das ausspricht, was eigentlich jeder Mensch weiß, dass wir nämlich nichts haben, sondern alles von Gott bekommen und dass Gott auch dann noch anbetungswürdig ist, wenn er das wegnimmt, was er uns vorher gegeben hat, als Leihgabe, nicht als ein Besitz, den wir für uns beanspruchen können und sagen, das gehört ja mir und keiner darf es antasten. Es kommt alles von Gott. Und indem Hiob sich hier so beugt und Gott anbetet, offenbart er jetzt in dieser Situation, dass sein Glaube eben nicht Selbstzweck ist, nicht ein Geschäft, was er mit Gott macht und sagt, ja, ich glaube Gott und bete zu ihm, weil ich dann bekomme, sondern um Gottes Selbstwillen, um seiner Selbstwillen betet er Gott an, weil er weiß, ich komme von Gott, ich habe mein Leben von Gott. Gott ist ihm ein Gegenüber, das anbetungswürdig ist und das hängt nicht ab von dem äußeren Geschick. Und Hiob stellt hier auch nicht, noch nicht die Frage, warum. Und Hiob sagt auch nicht in Wut, ja, die Chaldäer, diese Schweine, so wie wir das machen würden. Ich kenne so viele Leute, wenn da Unrecht geschieht und so, dann wissen sie das immer, das sind Schweine, Hunde und so, und dann müsste man die alle verprügeln. Und das ist im menschlichen Herzen, nicht? Hiob beschäftigt sich gar nicht mit den Sabäern oder mit den Chaldäern, die ihn hier beraubt haben. Der Herr hat's genommen. Das ist doch eine ungeheuerliche Aussage eigentlich, nicht? Nee, die Chaldäer haben's gestohlen. Was machen die da Abteilungen und rauben Besitz, der ihnen nicht gehört? Das ist doch eine unglaubliche Frechheit, das ist doch eine Sauerei. Hiob sagt, der Herr hat's genommen. Das ist, merkt ihr, dass das eine völlig andere Sicht ist auf die Welt und auf unser Leben und auf unsere Geschicke, als die meisten Menschen das haben? Ich meine immer, wir haben es mit Menschen zu tun, die uns entweder gut oder böse gesinnt sind. Hiob sagt, ich habe es mit Gott zu tun, immer. Ich habe es immer mit Gott zu tun. Und vor allen Dingen auch der Teufel spielt für Hiob gar keine Rolle. Es ist erstaunlich, wie viel in manchen Gemeinden, vielfach auch in charismatischen Gemeinden, die sich mit dem Teufel beschäftigen, gegen den angebetet wird. Und da muss angebetet werden, geistlicher Kampf gegen und Segen herbeirufen gegen die Mächte der für Hiob kein Thema. Was ihm geschieht, das kommt von Gott. Ob da der Teufel auch noch eine Rolle spielt, ist für Hiob uninteressant. Letzten Endes geschieht es unter Gottes Zulassung und seinem Willen. Könnte man sagen, ja, aber kann man das denn Gott zuschreiben, wenn Menschen hier andere überfallen und sie berauben? Das ist doch nicht Gottes Werk. Das ist, ja, natürlich nicht. Aber der Mensch ist, wie er ist, ein Raubtier, nicht? Und da, wo Gott nicht seine schützende Hand hält und sei es jetzt durch politische Ordnungen das Ganze eindämmt oder wie auch immer, sondern den Dingen freien Lauf lässt, dann zeigt sich das sofort, nicht? Dann hauen sie sich gegenseitig auf die Mütze und dann ist nur und man sieht das ja zum Beispiel, wenn irgendwo eine Katastrophe ist. Da ist irgendwo Wirbelsturm, sehen wir dann in den Nachrichten, ne? Und dann ist alles im Chaos, die ganze Ordnung ist dahin. Und was passiert als erstes? Die plündern. Also da funktioniert nichts mehr, die Polizei fährt nicht mehr, nichts geht mehr so und da stehen die Läden offen und dann fangen die Leute an zu plündern. Also es ist doch ein ganz offensichtliches Signal, wie der Mensch gestrickt ist, nicht? Also da, wo man ihn nicht eindämmt, da schießt das ins Kraut. Also und deswegen ist ja auch Erziehung wichtig, deswegen ist auch also Kindererziehung wichtig. Ne? Also wenn wir die einfach machen lassen, da passiert alles, aber nicht das, was geschehen sollte. Und dass das heute so klein geredet wird und sagt, nee, also die Kinder sind immer gut und niedlich und die soll man ja nicht erziehen. Schon das Wort Erziehung ist ja ganz, habe ich in meiner Ausbildung, Erziehung, ein furchtbares Wort, man soll man nicht an den Kindern ziehen. Ja, nee, soll man die einfach machen lassen? Wir sehen ja die Ergebnisse, das schreibt ja Stilblüten böser Art. Und dann geht das weiter in der Gesellschaft. Also wo das Herz des Menschen nicht durch äußere Ordnung eingedämmt und in Bahnen gelenkt wird, da passieren grauenvolle Dinge. Und wenn Gott sagt, der braucht nur seine Hand wegnehmen und sagen, lass mal, dann geschieht das von ganz alleine. Da ist nicht Gott dran schuld. Nicht? Aber für Hiob ist relevant, dass er sagt, bisher hat Gott mich ja gesegnet, hat mir diesen Besitz gegeben, die Herden, all das ist Ausdruck seines Segens und er hat das beschützt und bewahrt. Jetzt hat er es nicht mehr getan, jetzt habe ich es verloren. Und für Hiob ist klar, der Herr hat es mir jetzt genommen, ich habe mit Gott zu tun. Man beugt sich vor Gott. Und deswegen ist das dann so im Resümee, Vers 22, damit schließt das erste Kapitel. In diesem allen sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes wider Gott. Hiob sündigte nicht. Und ich möchte das mal jetzt noch am Ende als Schluss zur Predigt mal so sagen, ich weiß ja nicht, jeder von uns hat auch ein gewisses Maß an Leiden, wo man Verlusterfahrungen hat und so. Das ist das eine, aber vor allen Dingen leben wir alle ja auch in einem gewissen Segen und wir könnten mal das durchexerzieren, diesen Satz, der Herr hat das. Ich war ja auf der Heimfahrt am Tag vor Heiligabend, habe ich ja erzählt, war ja mein Portemonnaie weg, haben sie mir geklaut. Und mein erster Impuls war, ach, irgend so ein Sausack, ne? Wahrscheinlich hatte ich das da im Tresen liegen lassen oder so. Er hatte immer noch die Hoffnung, dass es mir wiedergegeben wird, dass jemand an sich genommen hat und so, dann kam es wochenlang nicht. Aber dann war das so ein innerer Impuls zu sagen, ja, darum geht es aber jetzt nicht. Gott hat unglaublich viele Jahre mich bewahrt, dass mir nie was weggekommen ist. Mich erst mal gedankt. Ich sage, so viele Jahre habe ich nie mein Portemonnaie verloren. Und all die Rennereien, die dann kommen, ne, habe ich von vielen Menschen schon gehört. Bisher war ich gesegnet. Und jetzt ist es eben mal so. Hat Gott auch zugelassen. Gott weiß ja auch, wo mein Portemonnaie ist. Ist mir übrigens geschickt worden mit der Post. Das Geld war raus, aber die anderen Sachen sind alle wieder da. Preist den Herrn. Wir haben es immer mit Gott zu tun und nicht mit Menschen. Nicht mit Schicksal. Es gibt so eine Schicksalsgläubigkeit. Ne? Da sagt man, das ist Schicksal. Nee, Schicksal ist was ganz Unpersönliches. Und dahinter steckt immer der Gedanke, dass auf mysteriöse Weise man im Leben dann das zurückbekommt, was man verdient hat, weil man es an anderer Stelle verschuldet hat. Das ist nicht das, was die Bibel sagt, Schicksal. Sondern wir haben es mit Gott zu tun. Das ist eine Person. Wir haben ein persönliches Gegenüber, von dem wir beschenkt sind, der Gott ja über uns wacht und der auch uns wieder nehmen kann, was er uns gegeben hat. Und dieser Gott ist anbetungswürdig, und zwar in allem, was er tut. Das hat Hiob hier gewusst, und so hat er auch gelebt. Darin kann er und soll er uns Vorbild sein. Zu einer solchen Haltung helfe uns Gott, Gottes Geist, und durch die Kraft seines Wortes, das wir lesen, um Christi willen. Amen.
Aus der